Mikroökonomen, der Podcast über Wirtschaft. Wir blicken hinter die Kulissen. Analysen, Berichte und Debatten aus der Welt der Politik und der Märkte. Werde jetzt Mitglied und erhalte Zugriff auf unsere exklusiven Premium-Inhalte auf mikroökonomen.de.
Heute ist Montag, der 22.06.2026. Willkommen zur 352. Folge der Mikroökonomen. Also beim Ulrich ist der 22.06. Bei mir ist jetzt gerade der 23.06. geworden. Ich hoffe, die Nachbarn hier im Hotel, die stört das jetzt nicht, dass wir hier einen Podcast aufnehmen. Dauert ja auch nur 2 Stunden. Und wir haben 2 schöne Themen. Einmal Michael Burry against Nvidia und AI. Und ich wollte das mal dazu benutzen, einen kleinen Blick darauf zu werfen, wie der Hype-Stand ist und ob das alles in einem großen Finanzcrash endet oder nicht. Und Ulrich hat irgendwas mit Strommarkt. Ich habe noch nicht mal verstanden, was er da macht.
Das erkläre ich.
Genau. Und dann haben wir die allgemeinen Hinweise. Also das Wichtigste ist natürlich unser HörerInnen-Treffen am 4. Juli, 12 Uhr in Essen im Unperfekthaus. Jeder ist willkommen. Das ist der Hinweis. Dann habe ich in den letzten 2 Wochen mich unter anderem damit befasst, mal zu beginnen, die Foreign Times und Auslandsbericht.de zusammenzuführen. Und grundsätzlich ist das auch gelungen. Also bei den Abos müssen wir jetzt noch gucken, wie wir das machen, weil ich habe festgestellt, wenn man ein Abo bei der Foreign Times kündigt, dann ist auch das Abo bei auslandsbericht.de gekündigt, weil das irgendwie miteinander verlinkt ist bei Stripe. Also da muss ich noch an der Lösung arbeiten, aber ansonsten würde ich jetzt sagen, alles, was mit Foreign Times zu tun hat, da geht ihr auf auslandsbericht.de und schießt euch da das Abo, was dann auch den Vorteil hat, dass auch die Newsletter sichtbarer sind und man dann auch mehr so einen Eindruck davon bekommt, was wir da insgesamt so treiben. Und weil das so schön ist und irgendwie zeitlich alles gerade zusammengepasst hat, haben wir aktuell, glaube ich, 3 Folgen bei der Foreign Times im Premium-Feed, die mir so reingeplappert sind. Da haben wir einmal mit dem Alexander Clarkson greift Erdogan nach der endgültigen Kontrolle in der Türkei. Dann haben wir Polens Kampf um die Demokratie mit Martin Adam. Und wir haben Europas Verteidigung, Mythos, Realität und Zeitenwende mit Jana Pulierin. Und ich habe noch einen Schnitt offen mit Hanna Notte zum Thema Russland in Nahost. Also der Juni ist bei der Foreign Times, kann man sagen. Tatsächlich jede Woche jetzt im Podcast. Das sind alles Termine, die ich im Grunde seit April mal aufgreifen wollte und die sich dann ja bis hierher jetzt so gezogen haben. Also da sieht man so ein bisschen, wie das hier manchmal endet. Man versucht immer die Termine zu kriegen und dann waren, glaube ich, die Aufnahmen alle in einer Woche. Ja, also für die Foreign Times und für den Newsletter auslandsbericht.de geht ihr künftig einfach nur auf auslandsbericht.de und habt dort auch eine wesentlich bessere Abo-Verwaltung. Ich habe jetzt übers Wochenende auf Hinweise einer Hörerin und Leserin die diversen verschiedenen Zahlungsmittel, die es so gibt, noch freigeschaltet. Also so, dass man da auch nicht nur mit Kreditkarte zahlen kann, sondern auch SEPA hat und so weiter. Also das ist jetzt auch alles möglich. So die Feinheiten, da arbeiten wir dann noch dran. Also jeder, der jetzt ein Foreign Times Abo hat, den schreibe ich wahrscheinlich demnächst mal an und versuche dann zu klären, wie wir da den Transfer machen. Beim Mikroökonom haben wir auch eine Premium-Folge. Es geht um seltene Erden, Macht, Märkte und Monopole mit Jakob Kulik. Der hat ein Buch über das Thema geschrieben und ich wollte mal so eine kleine Grundsatzfolge zum Thema seltene Erden bei uns haben. Hab dann auch gelernt, wir haben ja hier selber immer mal wieder die Aussage getroffen, ja, so 2 Jahre, da könnte man dann schon was wuppen und das ist auch nicht ganz falsch, aber realistisch ist wahrscheinlich eher so bis zu 5 Jahre, wo man dann wirklich wesentlich was erreicht hat, wenn man denn wirklich zielgerichtet daran arbeitet. Das kann ich schon mal vorwegnehmen. Alles weitere wäre dann im Abo zu hören. Und die Mikroökonomen könnt ihr natürlich abonnieren. Das ist ja unser Podcast hier www.mikroökonom.de mit dem Newsletter mikronews.de. So, und das alles wird möglich durch eure Spenden, Premium-Abos, Daueraufträge, die Unterstützung in den sozialen Medien, Zuspruch, E-Mails. Wir haben jetzt, ich habe jetzt 2, 3 Mails bekommen mit quasi Themenvorschlägen, Rückfragen. 1 behandeln wir heute. Also Michael Burry gegen Nvidia und die ganzen Konstrukte und was da draus entstehen könnte oder auch nicht, das ist heute ein Hörerinnenwunsch. Ansonsten haben wir natürlich noch unser Reddit sowie Mastodon jeweils als Mikroökonomen zu finden Und ihr könnt mich anschreiben per E-Mail mh@mikroökonom.de, wenn euch ja ein Thema wichtig wäre, ihr da Fragen habt, euch was wünschen wollt und so weiter. Wir nehmen das alles gerne auf. So, Ulrich, und niemand von uns hat jetzt eingetragen, worüber wir heute nicht reden. Wir reden heute über nichts.
Alles.
Naja, ja, also Katharina ja Reiche und ihre Werbeagentur, das bereden wir nicht, so viel kann ich sagen.
Die kommt ja am Rande doch wieder vor.
Ja, am Rande. Ja, aber ich weiß nicht, also für 2,5 Millionen
Euro. Wir reden nicht über
Euro,
Fußball, was sehr schade ist.
Würde ich auch versuchen, so schön zu reden. Ja, wir reden nicht über Fußball. Es ist bewundernswert, wie sehr Deutsche sich freuen können, wenn sie dann doch nochmal wieder gewinnen im Fußball. Ne?
Ausnahmsweise mal kein Vorrunden aus. Hervorragend.
Das geht voran im Land. Ägypten hat seinen ersten WM-Sieg aller Zeiten erreicht. Also die haben sich auch sehr gefreut. Und wir reden natürlich nicht über den sonderbaren Iran-Deal, der da abgeschlossen wurde. Ich hoffe ja, dass ich im Juli dann endlich die Iran- und Nahost-Folge machen kann. Da harre ich ja schon länger. Ja, dann würde ich sagen, dann kommen wir zum ersten Thema. Michael Burry gegen Nvidia. Was ist dran? Ja, ich habe es ja schon im Grunde gesagt, wir haben eine Hörerinnenfrage bekommen oder besser einen Hinweis. Die Kerstin hat uns geschrieben und uns auf Michael Burrys Kritik und Beef an Nvidia hingewiesen. Und da geht es natürlich um das schöne Thema AI-Finanzierung. Wir hatten das ja schon mal, der Jens hat da so ein paar Grundpfeiler eingezogen, aber ich glaube, wir können da nochmal reingehen heute. Und Michael Burry hatte sich den Nvidia-Deal angeschaut, den sie mit xAI gemacht haben, der über ein paar Ecken das Risiko in einer US-Pensionskasse landen lässt oder in mehreren, das weiß man nicht so ganz genau. Jedenfalls, ja, wundert uns das alles nicht bei der Fortentwicklung des Themas. Also AI-Finanzierung wird breiter aufgestellt, immer mehr im Markt verarbeitet und dann landen diese Dinger natürlich auch in diversen Produkten, die dann so bei Retail-Investoren enden. Jedenfalls nochmal ein schöner Anlass, da näher drauf zu schauen. Wie sieht das Ganze aus? Mal strukturell. Also Nvidia hat sich an einem Special Purpose Vehicle beteiligt, ein SPV namens Valor. Und dafür hat Nvidia sage und schreibe 1,9 Milliarden US-Dollar aufgebracht.
Okay.
An Valor sind angeblich auch viele weitere Investoren beteiligt, die alle namentlich nicht genannt wurden, wobei Nvidia der Ankerkommanditist des Fonds sein soll. Naja, und dann hat Valor einen Kredit über 3,4 Milliarden US-Dollar aufgenommen, der wiederum über Apollo Global Management arrangiert wurde. Und Apollo hat diesen Kredit dann mit anderen Krediten gebündelt und an seine Versicherungstochter Affine verkauft. Valor wiederum hat bei Nvidia dann AI-Chips gekauft, diese GB200 GPUs, und zwar im Wert von 5,4 Milliarden US-Dollar. So, das sind wohl so über 100.000 GPUs, die sie da eingekauft haben, auch wenn die Zahl nicht offiziell bestätigt wurde, sondern eine Herleitung ist, die medial verbreitet wurde. Ja, und diese Chips wiederum werden weiter vermietet an eine Tochtergesellschaft von xAI. So, damit haben wir den Kreis ja mal geschlossen. Und aus meiner Sicht gibt es bei dieser Konstruktion, naja, mehrere Fragezeichen. Also, Nvidia gibt 1,9 Milliarden US-Dollar an Kapital rein, was in Bezug auf die Gesamtkaufsumme 35% des Kapitals ist, das man für die Chips aufwendet. Ne? Also diese 5,4 Milliarden. Weitere 3,4 Milliarden kommen durch einen Kredit seitens Apollo zustande. Ja? Und wenn du das dann so zusammenrechnest, dann kommst du drauf, das sind ja 5,3 Milliarden, die dadurch jetzt so zusammenkommen. Da fehlen ja eigentlich nur noch 0,1 Milliarden US-Dollar. Und das wäre dann wohl die Summe, die seitens anderer Investoren aufgebracht wird,
okay, die
angeblich ganz viele sind. Also selbst wenn das ganz viele sind, die Summe ist nicht sehr groß hier in dieser Rechnung. Ne? Also kein hohes Engagement. Und Kreditgeber wiederum sind ja keine Investoren, sondern das sind ja Gläubiger. Also wenn man das ganz genau nimmt, also würde ich die da schon mal ausklammern. Also es gibt Nvidia und es gibt Leute, die für 0,1 Milliarden hier sich auch beteiligt haben. So, ich habe dann auch nochmal nachgeguckt, weil es kann natürlich sein, dass die da 5, 6 Deals am Laufen haben und es wirklich ganz viele Investoren gibt, aber dazu ist nichts bekannt. Also dieses Special Purpose Vehicle, das scheint eigentlich nur für diese xAI-Geschichte hier aufgesetzt worden zu sein. Also Valor hat genau einen Kunden und das ist diese ominöse Tochter von xAI. So, und das führt uns dann zum Punkt, der immer wieder so im Raume steht, nämlich die Frage, sind das jetzt Zirkelgeschäfte oder nicht? Ja, also so dieses übliche Ding, Nvidia finanziert sich quasi seine eigenen Umsätze. Und es ist auf alle Fälle hier so, dass Nvidia 35% seines eigenen Geschäftes finanziert. Ne? Mhm. Also es stellt Eigenkapital zur Verfügung, 35% der Gesamtkaufsumme, und ergänzt das dann wiederum durch Kreditaufnahmen von Dritten. Das kann man natürlich sagen, die Eigenkapitalquote ist schon recht hoch. Ja, also das wäre aber negativ für Nvidia. Also ich finde sie hoch. Also ist jedenfalls eine sehr interessante Geschichte. So, nun ist die Frage, ob das problematisch ist oder nicht. Und die muss ich sagen, da tue ich mich ein bisschen schwerer, darauf zu antworten. Denn im Grunde ist es ja so, dass wenn der Deal aufgeht, Nvidia sein Geld verzinst zurückerhält über den Fonds. Mhm. Das wird ja dann an xAI verliehen, die wiederum zahlen da monatlich Geld rein. Es wird quartalsweise ausgeschüttet, das Geld. Also so, dass schon immer wieder mal was zurückkommt, alle 3 Monate. Und zugleich macht es dann halt möglich, dass Nvidia einen höheren Umsatz bekommt, als es an Geldeinsatz hat. Ja, also man kann das schon auch als Kredit an xAI sehen, wenn man so will. Ja, auch wenn es als Investment strukturiert ist für Nvidia. Und ich habe wirklich versucht, Details über das Vertragswerk zu finden. Ich meine, es ist ja nicht so, dass die da ihre Verträge online stellen. Leider nicht. Aber also, es ist recht wenig bekannt, weil meine erste Idee war natürlich, dass die Krux vielleicht darin liegen könnte, dass Valor über die Zeit hinweg immer weniger Einnahmen erhält, weil die Chips ja immer weniger wert werden. Ja? Also so AI-Chips halten ja 2 Jahre, dann ist eine neue Generation da, spätestens, falls überhaupt. Ja, also wenn du da irgendwas für 5 Jahre mietest, bist du quasi 2,5 Generationen hinten dran. Wenn du Pech hast, 3. Also müssten ja dann diese Chips dort eigentlich an Wert verlieren. So, und da gibt es im Grunde eine Aussage seitens Valor, nämlich, dass sie eine abwärtsgeschützte Finanzierung haben. Und das heißt im Grunde, es müssten Mindereinnahmen wegen Wertverfall ausgeklammert sein. Ja, weil sonst wäre es ja eine Abwärtsgeschichte da drin. Und auch eine Nachfragebindung würde ich eher nicht vermuten bei so einer Anlage. Ne? Also, dass wenn die Nachfrage sinkt, die dann einfach weniger bezahlen an Valor, sondern es scheint so zu sein, dass sie da einen fixen Preis haben. Und das Gleiche, das war dann auch noch so eine Idee von mir, dass man vielleicht eine Nachrüstungspflicht gibt. Ja, also, dass es dadurch dann unrentabel wird irgendwann. Aber auch das wäre ja, wenn man sagt, abwärtsgeschützt, eher auszuklammern. Also auch eine Nachrüstungspflicht gibt es höchstwahrscheinlich nicht. Ja, jetzt ist es natürlich ein bisschen spekulativ, aber dieses Wort abwärtsgeschützt deutet halt darauf hin. Man muss es halt glauben, sage ich mal. Was dann wiederum bedeuten würde, dass diese Seite des Deals sauber ist. Also auch wenn wir nicht alles so 100% wissen, darauf, wo es hindeutet, ist diese Seite des Deals sauber, ist und damit auch okay. So ein klares Risiko wiederum liegt dann aus meiner Sicht bei dieser xAI-Tochter. Ne? Also die xAI, das gehört ja, naja, zu Elon Musk, wie ihr wisst. Und es ist nicht bekannt, ob wiederum xAI selbst eine Garantie für die Tochter abgegeben hat. Man kann das sicherlich vermuten, weil die sind ja alle nicht ganz doof da in diesem Markt, aber das wäre ein Risiko. Und dann ist halt immer die Frage, ne? Also wenn Elon Musk die Möglichkeit sieht, irgendwie eine Verbindlichkeit loszuwerden, wenn er unter Druck steht, ich glaube, er wird es tun. Ja, also wäre ich Nvidia oder diese Valor, hätte ich mir ja die Garantie von SpaceX geben lassen und nicht von xAI. Weil immer das größtmögliche Vehikel. Dann hat das schwerer, aus der Nummer rauszukommen. Naja, also ich glaube, Elon Musk ist auf alle Fälle aggressiv genug, dass er die Schulden auf diesem Wege loswerden wollen würde, wenn er könnte. So, hier sehe ich also entsprechende Risiken, zumal Musk in Sachen AI, also ich sag's mal so, ich sehe die nicht als stabilsten Player, ne? Das ist eher der instabilste, weil der hatte wirklich gar nichts Spezielles anzubieten. Ich finde nichts, was irgendwie geil ist, sondern im Gegenteil, es geht im Grunde nur um Rechenzentren, die er hat und die er zum Verkauf anbietet oder die Leistung daraus zum Verkauf anbietet. Ja, wenn man mal so seinen Grog anguckt, ich weiß nicht, ob du den mal ausprobiert hast, Ulrich, aber ich finde ihn ziemlich mistig.
Ja, ich habe mal Bilder damit generiert.
Ja.
So PowerPoint-artiges Zeugs. Das war überraschend okay, aber auch nur in, wenn man die Kosten mit reinnimmt. Also Grog war vergleichsweise preiswert. Und ja, das war aber das Einzige, was okay war. Den Rest fand ich enttäuschend.
Ja, und damit wären wir dann bei der eigentlichen Frage, die Michael Burry aufgeworfen hat. Lagern die AI-Jungs ihre Risiken an US-Pensionskassen aus? Ich glaube, die kurze Antwort lautet ja. Das ist die ganz kurze Antwort. Aber, jetzt kommt ein großes Aber. Also, die Aufregung war ja auch deswegen so groß, weil Affin, also die Versicherungstochter von Apollo, unter anderem Pensionskassen betreut und es so geschehen kann und sicherlich auch wird, dass Pensionsgelder einer erhöhten Verlustgefahr ausgesetzt sind, wenn die AI-Bubble denn jemals platzen sollte. Also so weit, so logisch. Und der Verdacht, dass hier das Gleiche passiert wie seinerzeit vor der Finanzkrise, ist natürlich auch naheliegend. Ne? Also da werden Schulden gebündelt, das heißt mit anderen Dingen zusammengepackt und in Versicherungen reinverkauft und sonst wohin. Also da kann man natürlich vermuten, dass das alles so schlimm ist wie damals. Nun muss man aber auch dazu sagen, dass Pensionskassen schon immer zu einem gewissen Grad in Risiken investiert haben. Also es gab immer einen gewissen Prozentsatz, das gehört einfach zum Investieren dazu, zum Professionellen, der höhere Risiken hat, weil er dann natürlich auch höhere Renditen bringt. Und man kann ja, wenn man so eine Pensionskasse sich auswählt, da kann man ja schon ziemlich genau definieren, was man quasi in seinem Portfolio haben möchte und was nicht. Ja, also man kann Risiken ausschließen, man kann Schwerpunkte setzen und so weiter. Und das alles gehört dann irgendwie anteilig zum Geschäftsmodell dazu, dass da auch mal ein bisschen was drin ist, was schief gehen kann. Und ein paar Sachen davon gehen gut und ein paar gehen schlecht. Und im Regelfall soll es dann so sein, dass die Guten die Schlechten mehr als outperformen. So die Überlegung. Gehört zu jeder Anlagestrategie dazu. Deswegen fand ich da wiederum die Kritik von Michael Burry, einfach zu sagen, naja, jetzt hat der US-Pensionskassenkunde die ganzen AI-Schulden, fand ich ein bisschen arg überzogen und ist ja irgendwie auch am Sinn der Sache vorbei. So, und dazu kommt, dass man natürlich berücksichtigen muss, dass die Finanzkrise am Ende eines jahrelangen Prozesses ausgebrochen ist. Ne? Also die haben ja nicht angefangen, die Sachen zu bündeln und dann ist gleich alles zusammengebrochen, sondern das ging ja ein Weilchen. Das ging seit den 2000ern so. Das war unter anderem, hing das auch mit Zusammenbruch des neuen Marktes zusammen und so weiter, wo man dann auch wieder niedrige Zinsen in den USA hatte, weil chinesisches Geld dann da reingeflossen ist, eigentlich zu niedrige Zinsen, das dann wiederum den Bau von Immobilien oder den Kauf von Immobilien angeheizt hat. Die Bush-Administration hatte da ja sehr freundliche Gesetze auch über Fannie Mae und Freddie Mac rausgelassen. Also da stand ja was dahinter und das ist nicht von jetzt auf gleich gekommen. Jedenfalls, es war ein jahrelanger Prozess, in dem dann wiederum die Banken und die Versicherer und diverse Fonds und sonst noch wer eben diese Risiken akkumuliert haben, weil sie ja auch gesehen haben, dass sie dadurch große Renditen bekommen und outperformen und naja, das Ganze über das sinnvolle Maß hinaus ausgeweitet haben. So, und würde man sich nun in dieser Logik dann auch mit diesen AI-Schulden beschäftigen, dann könnten wir aus heutiger Sicht vielleicht sagen, dass da eine Entwicklung stattfindet, die Risiken vielleicht akkumuliert auf einer Halde liegen lässt, allerdings erst in der Zukunft. Weil aktuell ist das noch nicht der Fall. Also dann wären wir am Anfang dieses Prozesses. Und dazu muss man dann noch einen weiteren Faktor sehen und der nennt sich Equity. Also in den letzten Wochen hat sich halt gezeigt, dass Kredite nicht mehr ausreichen, um AI zu finanzieren. Die AI-Unternehmen wollen explizit Geld via Aktienverkäufen einnehmen. Ja, also das fing damit an, dass sie immer weniger Aktien zurückgekauft haben, ne? Einfach um das Geld zu haben, zu investieren. Zum Beispiel haben Alphabet, Microsoft und Meta im ersten Quartal keine einzige Aktie zurückgekauft. Amazon hat seine Aktienrückkäufe stark reduziert. Übrigens da so eine kleine Side-Note. Die Gewinne von Amazon sind größer als die Umsätze von SpaceX. Bin ich so nie mehr drauf gestoßen. Ich wusste das zwar irgendwie, aber ich hatte die Zahlen nicht und das ist schon sehr witzig. Also da merkt man auch, was für ein kleines Rad der Musk da am Ende dreht. Ne? Und das, obwohl der Laden schon völlig überbewertet ist. So, und jetzt kommen wir in die nächste Phase rein. Also erst wurden die Aktienrückkäufe reduziert und jetzt fangen die an, neue Aktien ausgeben zu wollen. Also Alphabet will auf diesem Wege 85 Milliarden US-Dollar einlösen. Das ist ungefähr so viel, wie SpaceX jetzt eingenommen hat. Das waren 75 Milliarden.
Mhm.
Ja, also das heißt, Alphabet macht das einfach mal jetzt über mehrere Kapitalerhöhungen und Wandelanleihen in den nächsten Monaten, was der Musk da mit seinem ganzen völlig überbewerteten IPO getan hat. Also nur mal, um euch die Relation dessen darzustellen, was da bei Musk abgeht. Wie gesagt, das ist dann so eine Kombination aus Aktienausgabe und Wandelanleihen. Und man will das halt über die Zeit strecken, damit das am Kapitalmarkt so mehr verdaut werden kann. Also jetzt gab es eine erste Tranche über, ich glaube, 16 Milliarden, schlagt mich nicht tot. Aber jetzt tatsächlich nicht so ganz, 16 bis 25 Milliarden irgendwie. Jedenfalls war das völlig überzeichnet. Also es gibt eine Nachfrage, zumindest wenn Alphabet das macht. Es gibt auch eine Nachfrage nach Musk, aber ich glaube, wichtig ist, wenn die so eine Ausgabe von neuen Aktien machen und dass die immer überzeichnet sind. Weil wenn die anfangen, nicht mehr überzeichnet zu sein, dann beginnen die Probleme. Das wäre so einer der Indikatoren. Ne? Und in dem Sinne, glaube ich, muss man auch immer sehen, Einzelaktionen sind immer nur Teil eines Gesamten. Ne? Also schon diese Gesamtkombination ist wichtiger im Auge zu behalten, als da hat jetzt Apollo dies und jenes gemacht. Ne? So, und IPOs wie das von SpaceX, also die Aktienemission mit Handelsaufnahme, sind im Grunde ja auch das, ne, was Alphabet da macht. Aber sie verbreitern natürlich auch den Markt. Ne? Also einmal SpaceX, dann folgt ja demnächst Anthropic und OpenAI, die dann auch wieder Gelder einsammeln werden, die dann auch wieder irgendwo im Bereich von 1 Billion US-Dollar bewertet sein werden oder es zumindest versuchen werden. Und damit wird sich das Kapital weiter auf diesen Bereich konzentrieren, also auf diesen Bereich AI. Und das sehen wir auch gerade ganz klar am Markt. Also wenn man die AI-Sachen rausrechnet, steigen die Indizes im Grunde auch nicht mehr. Das ist vorbei. Das ist eine komplette Zuspitzung, die gerade stattfindet. Und es mag auch daran liegen, dass im Grunde AI der einzige Sektor in den USA ist, der noch starkes Wachstum generieren kann und so ein bisschen die Alternativen auch fehlen. Aber es liegt natürlich auch daran, dass da viel Geld gerochen wird, ne, und ein absoluter Hype da ist. So, und darin scheint mir dann im Grunde auch das größte Problem zu liegen. Ne? Also, denn die Pensionskassen haben ihre höchsten Risiken über den Aktienmarkt. Wenn der wegbricht, also weil die Konzentration des Kapitals in dem AI-Sektor nicht mehr weiter zugespitzt werden kann zum Beispiel, dann entsteht die Crash-Gefahr. Kredite werden in diesem Prozess dann quasi den Crash befeuern, weil sie zusätzliche Probleme aufwerfen. Deswegen glaube ich, wenn überhaupt, läuft das über den Aktienmarkt. Also der Kreditmarkt ist aktuell nicht das größte Problem. So, und die Auslöser für diesen Prozess scheinen mir auch recht klar gelagert zu sein. Ne? Das sind dann so Wachstums- und oder Einnahmeschwächen. Weil die AI-Unternehmen, spätestens wenn sie an der Börse sind, müssen ja dann zeigen und wir werden es sehen, wie denn die Verdienste auch wirklich sind, ob das Geschäft auch wirklich stark wächst, ob Renditen erzielt werden oder nicht, wie groß diese Renditen sind, ob das Geld zurückkommen kann, das investiert wurde. Also ob diese Bewertungen gerechtfertigt werden können. Ziemlich simpel eigentlich, ne?
Mhm.
So, und das Hauptargument des Silicon Valley ist ja, dass Wachstum in AI den Kapazitätsaufwuchs bei AI entweder toppen oder zumindest ausleveln wird. Ja, also sie behaupten, dass es definitiv keine Überkapazitäten geben wird.
Mhm.
Weil nur dieses Argument würde auch dauerhaft hohe Margen garantieren. So, und genau hier habe ich meine Zweifel. Ne? Also da würde ich so vermuten, dass das so nicht eintrifft. Denn meine These nun, sobald die Entwicklung bei den Frontiermodellen abflacht, müsste es einen massiven Effektivitätssprung bei den billigeren Open-Source-Modellen geben. Man sieht das jetzt schon an China. Man sieht auch, dass im Westen immer mehr chinesische Modelle integriert werden. Also, dass man versucht, ich habe gerade eben wieder so eine Nachricht gesehen, dass jetzt das wieder irgendwo eingeht. Was, bei Microsoft? Ich weiß es nicht. Ja, dass die dann wieder DeepSeek einbauen wollen oder mitverwenden wollen. Und das heißt, dieser Markt, der wird sich jetzt nochmal stark verändern. Aber sobald die Entwicklung abflacht, also die Entwicklungssprünge von Modell zu Modell jetzt nicht mehr so groß sind wie aktuell, in dem Moment wird da der Druck nochmal wesentlich stärker reinkommen. So, und normalerweise, also China spielt jetzt hier eine große Rolle, weil die halt die alternativen Modelle haben, diese Open-Source-Modelle. Und eigentlich müsste Europa eine größere Rolle spielen. Na, also Europa müssten eigentlich diejenigen sein, die jetzt sagen, okay, wir setzen auf Open Source, wir finanzieren da ein paar Sachen durch und treiben das voran. Weil wir ja genau in diesem Sweet Spot dann sitzen werden, wo wir quasi kosteneffektiv einerseits und andererseits Open Source dann was anzubieten haben, was die Amis halt nicht haben, weil sie das alles über sehr, sehr ja, hohe Aufwendungen in geschlossenen Systemen finanzieren, die sich ja refinanzieren müssen. So, und dazu dann vielleicht auch noch der Hinweis, dass jetzt so in den letzten Wochen auch so eine Diskussion aufgekommen ist, die dann so ein bisschen in die Richtung geht, dass AI-Entwicklung im Grunde jetzt nicht mehr, ja, das ist jetzt nicht sehr überraschend, was da passiert, sondern das ist im Gegenteil recht planbar geworden. Man weiß im Grunde, wo es hinläuft mit den großen Modellen, auch wie die sich in den nächsten 2-3 Jahren entwickeln werden. Das heißt, es gibt so eine Art erwartbaren Fortschritt. Und wer da wirklich jetzt noch große Sprünge sehen will, der bräuchte im Grunde eine neue Technologie. Die ist eigentlich nicht in Sicht, soweit ich das beurteilen kann. Bin jetzt nicht der Experte, aber nur eine neue Technologie würde da neuen Schub reinbringen. Das heißt also, dieser Punkt, an dem wir diese Abflachung sehen werden, wie ich sie gerade eben gezeichnet habe, der wird definitiv kommen und er ist wahrscheinlich gar nicht so weit weg. Ja, also wenn wir da mit 2-3 Jahren arbeiten, könnten wir vielleicht sogar richtig liegen. So, dann zum Schluss vielleicht noch eine Sache, die nicht ganz unwichtig ist, denn wie immer sind die Dinge komplizierter, als sie auf den ersten Blick scheinen. Ne? Bei den Verbriefungen gibt es einen Unterschied zwischen Immobilien und Chips, also AI-bezogene Verbriefungen, muss man dazu sagen. Und die sind halt jeweils anders zu bewerten. Ne? Und natürlich kann man immer darüber streiten, wie viel eine Immobilie wert ist. Aber wenn da halt ein Datenzentrum steht und da hat eine Immobilie und ein Stück Land, dann ist das auf alle Fälle was anderes, als wenn du da nur Chips reinbringst in so eine Finanzierung. Ne? Also Immobilien und Gebäude haben immer einen größeren Wert als so ein Chip, der ja im Grunde ziemlich gesicherten Wertabstieg im Lauf der Zeit hat. So, und ich habe mal versucht rauszufinden, irgendwie, ob es da konkrete Zahlen zu gibt, und das ist echt nicht leicht. Also bei AI-Verbriefungen, die sich auf Chips beziehen, das ist leider auch ein sehr zersplitterter Markt, und ich kann da auch nur Schätzungen machen aus dem, was ich so finde. Und da würde ich tippen, sind wir bei aktuell jährlich 50 Milliarden US-Dollar, die dieser Markt zubringt bisher. Hälfte davon wären Datenzentren. Und ja, also ich kann mir vorstellen, dass das Ding jetzt in den nächsten 1-2 Jahren auf vielleicht sogar 200 Milliarden jährlich ansteigt, ja, die dieser Markt zusätzlich an Volumen, also an verbrieften Volumen hat. Doch in jedem Fall wäre der Markt dann immer noch recht klein. Also selbst wenn wir sagen, er liegt aktuell bei 2 bis 3,5 Milliarden Dollar insgesamt, also der große Schub in diesem Markt kommt erst noch, weil bisher war er ja klein. Also mal als Vergleich, der Markt für Leverage Loans, der uns ja gerade große Sorgen macht und der auch aktuell groß unter Druck steht, der liegt bei 1,5 Billionen US-Dollar.
Hm.
Ja, also da hat AI wirklich noch Luft, ehe sie da sind.
Mhm.
Also selbst wenn man diese Verbriefung grundsätzlich als Problem begreift, muss man dann trotzdem ja sehen, dass es noch nicht eine allzu relevante Größe erreicht haben könnte, sondern dass erst im Aufbau befindlich ist. So, und daher abschließend, also wir sehen die Probleme, ne, die da entstehen können. Wir haben natürlich auch die Ängste, wir sind alle durch die Finanzkrise auch geprägt worden, auch durch einen neuen Markt, und das sind so unsere Referenzpunkte. Aber wenn ich mir so die Marktgrößen angucke und wie es gerade läuft, dann würde ich sagen, dass wir jetzt erst vor einer starken Marktausweitung stehen und damit vor steigenden Risiken, das aber aus meiner Sicht für die Zeit nach den IPOs vielleicht eher so der Zeitpunkt ist, wo man sagen könnte, okay, da könnten die ersten Risiken dann sichtbar werden. Weil nach den IPOs hast du die Zahlen der Unternehmen recht offen. Da wird dann wirklich jede Zahl auseinandergenommen, jedes Wachstum oder Nichtwachstum wird kommentiert, und 2026 ist halt das Jahr der großen Investitionen oder der Beginn der großen Investitionen. Und das wird sich ja dann auch über die nächsten Jahre ziehen. Und dann erst ist dieses Wachstum da in diese Größen hinein, die uns dann sorgen sollten. Also für die Zeit, ja, sehe ich sie jetzt noch nicht.
Ja, man vergisst immer, wie groß andere Märkte sind, gerade auf der Kreditseite. Also auch im, in der US-Immobilienblase und so war das ja auch so. Wenn man die Summen, die damals auf dem Tisch lagen, mit den Summen vergleicht, die heute die KI-Konzerne beim Börsengang besorgen, dann ist es halt, ja, ist das ganze KI-Ding halt noch ein Fliegenschiss dagegen. Also man sollte das nicht unterschätzen, auch was die Börsen und die Psychologie angeht, wenn der Markt nicht mehr so boomen sollte, wie es jetzt gerade macht. Aber eigentlich sind die Summen, die da bewegt werden, ja noch relativ irrelevant.
Ja gut, das würde ich jetzt auch nicht sagen. Also gerade wenn du so auf die geplanten Investitionen guckst, das ist natürlich schon Pfünde, ja. Also
ja, und wenn du alles zusammennimmst, kommt natürlich auch was zusammen. Mhm. Aber ne, der Streubesitz ist noch nicht sonderlich groß. Und ne, das ist, wie gesagt, das Rad wird gerade immer größer gedreht und beobachten sollte man das alles. Und als wir erst einmal hier darüber geredet haben, über das Thema, habe ich auch gesagt, beobachtet die Kreditseite, also die Fremdkapitalseite. Und das ist ja jetzt schon ein relativ guter Punkt, ne, wo die Leute anfangen, Nvidia anfängt, Kredite zu vergeben, die Pensionskassen über Kredite einsteigen. Da kann zu der Eigenkapitalseite, also dem, was an der Börse passiert, und bei den Börsengängen passiert halt noch eine ganze Menge dazukommen. Und das ist einigermaßen intransparent, was da passiert. Ich meine, du hast gerade einen von diesen Deals auseinandergedröselt.
Ja, gut, die sind ja alle ähnlich strukturiert, ne? Also da, ja, dass dann jetzt bei einer Pensionskasse landet oder woanders, ist ja dann vielleicht sogar egal. Also ich glaube,
genau, aber man bekommt nicht so gut so einen Überblick darüber. Das ist das, was ich meinte, ne? Das ist halt ein Stückchen intransparenter. So diese blöde Marktkapitalisierung, wenn sie mal irgendwann alle an der Börse sind, von OpenAI und Anthropic und SpaceX, die kannst du einfach alle zusammenrechnen, ziehst eine Summe drunter und sagst ja, ah, gut, 4 Billionen, toll, viel Geld. Ja, aber die andere Seite ist halt viel intransparenter, weil da viel privates Geld ist, weil da Pensionskassen sind und da siehst du auch nicht direkt, wie hoch ist der Hebel, ne? Also wie viel wird da gehebelt. Ne? Du hast ja gerade, wie viel waren das? 100 Millionen oder so, die da als eigentliches Eigenkapital reinlaufen und der Rest über Fremdkapital?
Nee, 1,9 Milliarden, okay. Eigenkapital von Nvidia.
Okay, ach so, das Nvidia-Geld ist auch Eigenkapital. Okay, gut.
Ja, yeah, yeah. Naja, und zusätzliche 0,1 Milliarden, also jetzt muss ich es nochmal sagen, also 1,9 Milliarden von Nvidia sind Eigenkapital. Und dann gibt es nochmal Fremdinvestoren, scheinbar. Das ist ja nur meine Rechnung. Ich weiß ja nicht, wie die das wirklich aufgebaut haben. Aber rein von der Logik her, du hast halt das Eigenkapital von Nvidia, du hast den Kredit und du hast eine Firma, die gibt einen Betrag X aus. So, und da gibt es halt dann eine Differenz zwischen diesen beiden von 0,1 Milliarden und das könnten dann Fremdinvestoren sein. Und weil, wenn die nur einen Kunden haben und das auch nur für diesen einen Deal aufgesetzt wurde, macht es ja keinen Sinn, wenn sie da mehr Geld reinpacken, sondern dann packst du ja genau das Geld rein, was du brauchst.
Ja, ich sag immer, da lauert die eigentliche Gefahr oder da gehen die Alarmglocken an. In dem Fremdkapitalmarkt, in dem Schuldenmarkt, aber dummerweise ist der ziemlich intransparent und man wird es wahrscheinlich nicht richtig hinbekommen.
In dem Fall kannst du halt sagen, naja, also wir können jetzt die Zirkeldeals kritisieren, ja, also dass Nvidia quasi eine Finanzierung für seine verkauften Grafikkarten macht, aber 35% Eigenkapital ist, also das ist jetzt nicht wenig, das ist viel. Das deutet jetzt nicht darauf hin, dass da ein großer Hype da ist, wo du quasi ohne Eigenkapital dir so ein Zeugs kaufen kannst.
Mhm, genau.
Weil das wäre genau ja eigentlich das.
Und exakt, also das, genau.
Der Markt ist noch nicht an der Stelle, dass er quasi ohne das Eigenkapital von Nvidia das machen kann. Das ist ja eigentlich ein Signal, da läuft noch alles in geordneten Bahnen, also wenn man es rein markttechnisch betrachtet.
Ja gut, ich könnte jetzt dagegen sagen, dass du so Nummern wie du kannst alles auf Kredit finanzieren, so wie in der Immobilienblase halt auch massiv darauf beruht, dass du davon ausgehst, dass das Asset immer weiter steigt, also immer wertvoller wird, was man ja damals bei Immobilien meinte, der Wert kann nur steigen. Ich glaube, bei Chips meint das aber keiner, weil jeder weiß, dass die Dinger nach 5 Jahren mehr oder weniger wertlos sind. Und von daher ist vielleicht ein Drittel Eigenkapital auch das absolute Minimum, was du hinter so ein Geschäft legst, wenn du weißt, deine Assets sind nach 3 Jahren oder 5 Jahren eh nichts mehr wert. Aber schwierig zu beurteilen.
Ja gut, wenn du einen 5-Jahres-Vertrag hast, kannst du ja jeden Deal immer begründen. Ja, also der wird schon so gebaut und gerechnet sein, dass die sagen, okay, also XAI wird das und das bezahlen. Und dann haben wir eine Rendite von, was weiß ich, 5-7%. Ja, und dann sagt Nvidia, ja super, wir geben das Eigenkapital. Wir verdienen da drauf, vielleicht sind sogar auch mehr Prozent. Ja, das ist sehr unbekannt. Das heißt, wir geben das Eigenkapital, machen den Deal möglich, kriegen unsere Umsätze da rein und haben gleichzeitig noch eine Verzinsung auf unser Kapital. Mhm. Also man kann das alles schon begründen. Ja? Also ich bin bei diesen Zirkeldeals, bin ich da nicht so entschieden, dass ich sagen würde, die sind per se schlecht. Das klingt natürlich erstmal scheiße, aber es geht ja auch darum, im Markt aufzubauen. Aber es wird sich dann halt alles daran entscheiden, ob der Markt in dieser Größe mit diesen Kosten, die da gerade rausgehauen werden, sich finanzieren kann. Und da habe ich wirklich Zweifel.
Ja, du hast den Knackpunkt ja gerade schon genannt. Effizientere Modelle, Open-Source-Modelle. Und wenn das kommen sollte, dann hat die ganze Branche ein riesiges Problem, weil dann sitzen die alle wie damals in der Internet-Bubble. Da gab es ja diese schönen Glasfaserkabel, die durch die ganzen Weltmeere geworfen wurden. Und da wurde ja auch eine Zeit lang dieses Kabel, auch wenn es noch gar nicht benutzt wurde, als großes Asset berücksichtigt und du konntest da Kredite drauf aufnehmen, weil man wusste ja, alle 12 Monate verdoppelt sich das Wachstum im Internet. Und dann hat man am Ende irgendwann festgestellt, wir haben doch viel zu viel Kabel in die Weltmeere geworfen. Wir können jetzt über technische Neuerungen viel mehr Daten über das alte, schon vorhandene und gemietete Glasfaserkabel übertragen und dann lagen die Kabel alle da rum und die ganze Finanzierung brach komplett zusammen. Das ist, glaube ich, eine Analogie, die durchaus.
Ich tue mich aber auch hier wieder schwer, das zu vergleichen, weil damals hat keiner Geld verdient. Jetzt haben wir lauter Firmen, die Geld verdienen, die quasi eine neue Technologie in auch diesen Firmen wiederum aufbauen und. Ich meine, was halt im schlimmsten Fall passieren kann, ist, dass das überhaupt nicht aufgeht.
Ich würde ja schon an der Stelle widersprechen, dass die Geld verdienen, weil OpenAI verdient kein Geld, Anthropic verdient kein Geld.
Ja, OpenAI verdient kein Geld, aber
SpaceX verdient auch kein Geld. Ja,
Anthropic verdient Geld, also die hatten jetzt ein Quartal, wo sie Geld verdient haben. Ich glaube schon, dass es möglich ist, aber die großen Firmen wie Amazon, Microsoft und so weiter, die verdienen alle Geld. Und die Datacenter-Betreiber, also da würde ich aber immer sagen, natürlich werden dann, wenn sich das Geschäftsmodell nicht erfüllt, dann wird es natürlich Pleiten und Verwerfungen geben. Aber das ist halt nicht so wie beim neuen Markt, wo du dann so eine Todeswelle hattest quasi. Also wo dann ja wirklich nahezu alles, was ich damals aufgebaut hatte, ist ja fast pleite gegangen oder ist pleite gegangen. Mhm. Das sehe ich hier ein bisschen anders. Natürlich diese Datacenter-Betreiber und die Kredite, die werden dann unter Druck geraten. Die Renditen, ich bin mir ziemlich sicher, dass die Renditeerwartungen sich nicht erfüllen. Ich sehe das in China. Ich lese fast aktuell nur noch AI China. Und es ist, für mich deutet alles darauf hin, dass es an den Renditen scheitern wird. Und wann dieser Prozess ist, der ist halt dann schwierig zu bestimmen. Aber das wäre dann so mein Ansatz zu sagen, da eher. Worum es ja heute ging, war ja auch eher die Frage, ist das mit den Pensionskassen ein Problem? Und das wiederum wird dann vielleicht hinten raus ein Problem, wenn sich das jetzt wirklich aufbaut. Aber da brauchen wir noch 2-3 Jahre mindestens, wie das ein größeres Problem ist. Weil seien wir ehrlich, im US-Pensionskassenmarkt, wenn da mal irgendwie 4 Milliarden, 4, 5 Milliarden, das ist ein Witz. Es klingt nicht so für uns, aber es ist aufgrund der Größe des Marktes, ist das ein Witz. Peanuts, wie man bei der Deutschen Bank sagt.
Ja. Yep.
So, Ulrich, was hast du denn für Thema? Hast du es mittlerweile rausgefunden, wie du es nennst?
die KI lässt mich im Stich und schlägt mir keinen vernünftigen Thementitel vor. Außerdem musste ich dir zuhören, das war zu kompliziert, um nebenbei noch an dem Titel zu arbeiten.
Da siehst du mal, warum KI nichts taugt und warum die Renditen niedrig sein werden.
Ja, genau. Und dann benutzen so Leute wie ich auch noch Open Router und gehen immer auf das billigste Modell, was gerade im Angebot ist. Gut, ich habe ein Thema mir vom Fred geklaut, der ja keine Zeit hat aktuell zum Podcasten, was ich sehr gut nachvollziehen kann, wenn ich so 20 Jahre zurückdenke oder 22. Und der hat eine Studie bei Mastodon in seinen Feed geworfen vom Bundesnetzverband oder Bundesverband Neue Energiewirtschaft, so heißt es, am Hackerschen Markt in Berlin. Die berechnet, die eine Studie haben, die berechnet oder versucht zu berechnen die Renditen von Verteilnetzbetreibern. Verteilnetzbetreiber sind so Läden, die die Netze auf der Mittelspannung, glaube ich, machen. Also das sind nicht die großen 50 Hertz, zum Beispiel relativ bekannter Name, oder Tenet mit, ich weiß gar nicht, sind die jetzt eigentlich deutsch geworden am Ende oder ist es immer noch in der Diskussion? Nein, ich glaube, der Deal ist durch. Ne? Das war einer der Betreiber mit holländischem Hintergrund oder niederländischem Hintergrund, die die ganz großen Hochspannungsleitungen betreiben. Also die mit den, wie viel? 380.000 Volt oder irgendwie sowas Irres. Die machen die Netze quer durch Deutschland. Dann gibt es aber eine Ebene darunter, die diese Mittelspannungsnetze machen. Und das sind diese Verteilnetzbetreiber, die in der Studie unter die Lupe genommen wurden.
Also wir haben 25,1% Beteiligung an Tenet.
Wir ist der deutsche Staat jetzt.
Der deutsche Staat, ja.
Ja, also genau. Die KfW, und der niederländische, hat das gemacht. Genau, der wollte aussteigen, weil der gesagt hat, übrigens sind auch ein schöner Punkt, auf den ich dann am Ende einzahle, gesagt hat, wir wollen raus, weil die Investitionen, die wir jetzt stemmen müssen, werden für uns zu groß und wir wollen uns zurückziehen aus dem Markt. Aber, ja gut, über diese Fernnetzbetreiber geht es nicht, ist nicht der richtige Begriff, sondern es geht um die Ebene darunter. So, da gibt es so Betreiber wie EWE, Rheinnetz, die Westenergie von der Frau, über die wir heute nicht reden wollen, wo die hergekommen ist. Und ja, die Schlagzeilen zu dem Thema waren, boah, die Renditen von denen sind absurd hoch. Im Durchschnitt 30% Rendite oder 34%, waren es 30% Rendite bei 34% Eigenkapital oder andersrum? Nein, 30% Eigenkapitalrendite bei 34% Eigenkapitalquote. Das ist ein Wert, der im Vergleich zu vielen börsennotierten Werten wirklich hoch ist. Allerdings ist die Berechnung auch schwierig. Also EWE, der Netzteil von EWE, wird zum Beispiel genannt in der Berechnung mit 50% Rendite, Pi mal Daumen, und einer Eigenkapitalquote von 10%. So, jetzt ist das Ganze ein Verhältnis. Das heißt, wenn du die Eigenkapitalquote verdoppelst, ist, also die Firma besorgt sich irgendwie mehr Eigenkapital, warum auch immer, ob sie es braucht oder nicht, dann sinkt die Rendite sofort auf die Hälfte. Also verdoppelte Eigenkapitalquote heißt halbierte Eigenkapitalrendite. Das zeigt, wie schwierig diese Berechnung ist, weil im Endeffekt kann sich ja jeder Verteilnetzbetreiber selber aussuchen, ob er mit 20, 10, 30 oder 50% Eigenkapitalquote wirtschaften will. Und das ist ein Bereich, wo du potenziell auch mit relativ wenig Eigenkapital arbeiten kannst, weil das Risiko in dem Geschäft nicht so sonderlich hoch ist. Du fährst eigentlich, zumindest in der Theorie, sehr sichere, sehr verlässliche Renditen ein, weil es passiert ja nicht so wahnsinnig viel. Du hast dieses Netz, da musst du ab und zu ein bisschen investieren, dann kommt ein bisschen Rendite rein und gut ist. Ich finde diese Renditezahl, die dann durch die Schlagzeilen gegangen sind, bis zu 50% Rendite, ein bisschen schwierig. Allerdings zugegeben, auch 30% Rendite ist schon ganz schön. Ich fand ein paar andere Punkte, die mir bisher nicht bewusst waren, an der Studie ganz interessant. Ich erwähne die auch nochmal kurz, auch wenn es nicht mein Hauptpunkt ist. Es gibt die Möglichkeit, mit kalkulatorischen Gewerbesteuerzahlungen seine eigene Rendite niedrig zu rechnen. Also man kann hingehen und eine angenommene Steuerzahlung nehmen. Man kann dann aber hinten, wenn man die Steuerzahlung wirklich leistet, sich mit anderen Mechanismen wieder arm rechnen. Das heißt, die Steuerzahlung, die ich für die Renditeberechnung benutzt habe, muss ich am Ende gar nicht leisten. Es gibt einen doppelten Inflationsmechanismus, also einen doppelten Inflationsausgleich, der umstritten ist, ob der wirklich so funktioniert. Ich fand den Hinweis auf die Messstellen sehr interessant, weil bei Westnetz, der Laden, wo die Frau herkommt, über die wir heute nicht reden wollen, hat zum Beispiel innerhalb von 6 oder 7 Jahren den Preis für den Stromzähler verdoppelt. Dahinter steckt überhaupt gar nichts, weil die Dinger werden ja nicht teurer, der Betrieb wird nicht teurer. Das ist einfach ja eine Möglichkeit, seine eigene Rendite zu erhöhen als Messstellenbetreiber, gegen die niemand vorgeht. Und das andere, was halt wirklich kritisch ist und was auch eigentlich auch interessant ist, ist diese Basisjahrproblematik. Also die Bundesnetzagentur, das ist die Behörde, die den ganzen Markt reguliert, gesteht den Verteilnetzbetreibern eine Rendite von Vorsteuerzahlung etwa 8% zu 8,5%. Irgendwie sowas in der Größenordnung. Dazu wird aber A, nicht das wirkliche Eigenkapital herangenommen, sondern es wird ein kalkulatorisches Eigenkapital angenommen. Das heißt, die Bundesnetzagentur sagt einfach, ja, wir gehen mal davon aus, dass du 25-30% oder 40% Eigenkapital brauchst für die Investitionen, die du hast und für die Reparaturen, die du hast an deinem Netz. Und davon ausgehend berechnen wir deine Eigenkapitalrendite. Dann darfst du die 8,5% haben. Und da ist es kritisch, dass das Basisjahr dafür Spielraum erlaubt, deine eigene, wenn du Verteilnetzbetreiber bist, in diesem Basisjahr deine Rendite runterrechnen kannst. Die Statistik, die der BNE nennt, gibt durchaus ein paar Hinweise darauf, dass da Spielraum ist, weil die Rhein-Netz GmbH hat im Jahr 2023 eine Eigenkapitalrendite von -100% und im Jahr 2024 eine Eigenkapitalrendite von +100%. Das ist jetzt natürlich eine absolut außergewöhnliche Schwankung. Also es gibt andere wie die Hamburger, der Hamburger Netzbetreiber, der hat in einem Jahr 14%, im anderen Jahr 13%. Es gibt also Firmen, die haben wesentlich stabilere Werte, aber es zeigt sich, dieser Wert kann wirklich wild schwanken. Und wenn ich jetzt Journalist wäre, dann würde ich mal fragen, ob dieses Jahr 2023 bei der Rhein-Netz GmbH zufällig dieses Basisjahr war, weil damit kannst du dann, wenn du eine so schlechte Rendite hast, hingehen und deine Preise erhöhen. Weil die Bundesnetzagentur, die gesteht dir ja diese 8,5% Rendite zu, dann rechnest du dich in einem Jahr arm, erhöhst deine Preise. Und in den Folgejahren, in den 3 Jahren danach, musst du halt nichts mehr beweisen und du musst nicht mehr belegen, dass du wirklich diese Kosten in den folgenden Jahren auch hast. Und dann kannst du 3 Jahre Geld verdienen und dann musst du dich wieder halt ein Jahr arm rechnen. Und dann fängst du wieder an, Geld zu verdienen und dann rechnest du dich wieder arm. So, nachweisen kann ich es jetzt nicht, ne? Aber jeder, der weiß, wie Kindergartenbeiträge oder Ähnliches berechnet wird, da gibt's halt auch schon mal Leute, die dann, wenn die selbstständig sind, schön ein Jahr nehmen und irgendwas schlecht rechnen, Steuererklärung, alles reinrechnen, was man als Kosten hat. Und dann hast du das halt als Basis für 3 Jahre Kindergartenbeitrag und zahlst nichts, obwohl du eigentlich ein sehr gutes Einkommen hast. Oder zahlst weniger, deutlich weniger, als du eigentlich zahlen müsstest.
Das heißt, du vertraust den Energieunternehmen ungefähr so viel wie jemanden, der...
Ich sag ja, wenn ich Journalist wäre, würde ich bei Rheinnetz mal anrufen und fragen, ob das Basisjahr für die Bundesnetzagenturberechnung zufällig 2023 war. Gut, aber das macht ja jeder. Ne? Keiner rechnet sich bei der Steuerzahlung reich und keiner wird sich bei der Renditeberechnung für die Bundesnetzagentur reich rechnen, weil wenn du dich arm rechnest, hast du eine Möglichkeit, die Preise zu erhöhen. Und die Stromzählerkosten sind so ein Punkt, die auch darauf hinweisen, das, was die Bundesnetzagentur nicht reguliert, wird genutzt, um die Einnahmenbasis zu erhöhen. Gut, ich wollte aber, ich denke, an dieser Stelle zeigt sich, was die Verteilnetzbetreiber machen wollen. Die möchten sich arm rechnen, die möchten eigentlich wenig investieren und die möchten trotzdem sehr viel Geld haben und die Bundesnetzagentur hechelt diesen Entwicklungen hinterher und schafft es nicht, das vernünftig, nicht vernünftig zu regulieren. Ich glaube auch, das eigentliche Problem ist, wir haben hier von der EU eine Zerschlagung bekommen von Firmen, die, ne, also es ist halt nicht die ganze EWE zum Beispiel oder EWE, sondern es ist die EWE-Netz. Die EWE-Netz darf aber keinen Strom herstellen, sondern ein Verteilnetzbetreiber darf nur noch Strom verteilen. Das ist der einzige Job dieser Firma. Der macht nichts anderes. Und wenn du dir anguckst, was du machst und wenn du anschaust, unter wie viel Verteilnetzbetreibern du zu Hause an deiner eigenen Wohnung wählen darfst, ist es exakt einer. Das heißt, es gibt gar keinen Markt, sondern es ist ein lokales Monopol. Einer betreibt das Netz in deiner Region und bei dem hast du auch den Anschluss und der stellt auch fest, was abgerechnet wird. Das schlägt jetzt, das geht jetzt nach hinten los, dieser Schuss, weil wir das Stromnetz gerade in einem massiven Umbau ist. Wir brauchen für die Energiewende einen massiven Ausbau auf allen Ebenen. Wir reden viel über die Ebene Stromleitung von Norddeutschland nach Süddeutschland, also das, was zum Beispiel 50 Hertz macht. Aber diesen Ausbau werden wir halt auch auf der lokalen Ebene brauchen, weil wir haben immer mehr Anlagen, die dort ans Netz gehen. Wir haben immer mehr Photovoltaikanlagen und wir haben auch immer mehr Verbraucher, weil wir Nachfrage von Gas und Fossilen in den Strommarkt shiften. Das E-Auto ist in einem Bereich das große Beispiel, in einem anderen Bereich ist die Wärmepumpe. Wir gehen halt von Öl und Gas auf Wärmepumpen, das heißt damit auf Strom. Und damit läuft der Markt, damit wird der ganze Markt komplett anders aussehen in 2 Jahrzehnten, als er vor einem Jahrzehnt aussah. Wir hatten zentrale Kraftwerke, wir haben jetzt dezentrale Kraftwerke. Der Investitionszyklus wird viel, viel kürzer. Wir haben schwankende Nachfrage, wo früher die Nachfrage gut vorhersehbar war. Wir wissen nicht, auf welche Technologien wir gehen. Wir haben ja hier schon ein paar Mal Diskussionen geführt über Gas und Wasserstoff und Batterie und Pro und Contra und sowas. An vielen Stellen wissen wir noch nicht unbedingt, wie die Technologie sich entwickelt. Das sind aber alles Dinge, die gegen eine gute Regulierung sprechen, weil Regulierung funktioniert gut, wenn alles stabil ist. Wenn man den Markt jetzt vergleichen würde, Kupferkabel oder also ein Wassernetz und ein Abwassernetz, da tut sich halt nichts. Aber der Strommarkt ist halt wirklich komplett im Umbruch und es ist ultra schwierig, den vernünftig zu regulieren, weil das einfach viel zu langsam ist. Du gehst hin mit historischen Renditen, mit ja Regulierungen. Jedes von den Konsultationsverfahren, ich höre ein paar Podcasts in diese Richtung, dauert halt ewig. Du musst ja von allen eine Meinung einhören. Und der Bundesverband Neue Energie, das sind dann die Photovoltaik und Windnetzleute eher vertritt, spricht damit. Dann sprechen aber eben auch die Verteilnetzbetreiber mit. Dann sprechen die mit, die die Überlandleitungen betreiben. Es sprechen diejenigen mit, die ja konventionelle Kraftwerke betreiben. Sowas dauert, um dann da irgendwie einen gemeinsamen Weg zu finden. Dann klassischerweise, und das kennen wir eigentlich auch zum Beispiel aus dem Emissionshandel, das ist ein ähnlicher Markt, den man damit vergleichen kann. Den haben wir wann 2013, 2014 testweise gestartet. Also wirklich ganz langen Vorlauf gehabt, bevor dieser Markt live ging. Weil man brauchte die Energiehandelsbörse. Man musste gucken, wer kriegt wie viele Zertifikate, wem teilt man die zu. Und das hat ein Jahrzehnt gedauert, bevor dieser staatlich geschaffene Markt ins wirkliche Funktionieren gekommen ist. Und das ist jetzt so ein ähnlicher Zeitraum. Ich sag mal so, wenn wir den Markt jetzt einfrieren würden und wir geben der Bundesnetzagentur und der Politik ein Jahrzehnt Zeit, das zu regulieren, bin ich mir ziemlich sicher, dass wir eine vernünftige Regulierung rauskommen würden. Nur wird der Markt in einem Jahrzehnt wieder komplett anders aussehen, als er jetzt aussieht. Und ich habe massive Zweifel daran, dass wir mit einer Regulierung, einem Markt, der sich so schnell ändert, früh genug die vernünftige Regulierungsrichtlinie erarbeiten können. Und konkretes Beispiel, da wo die Entwicklung jetzt gerade wirklich am schnellsten ist, das sind die Batterien als Stromspeicher im Stromnetz. Und wir haben aufgrund der Zerschlagung, also wir hätten jetzt die Möglichkeit, nochmal einen Schritt zurück, wir hätten jetzt die Möglichkeit, mit den Batteriespeichern das Netz deutlich zu entlasten, also dafür zu sorgen, dass wir nicht so einen super fetten Peak haben im Sommer mit dem Solarstrom und dass wir auch keinen Strom zu viel haben im Winter, wenn der Wind weht. Also im Moment ist das Problem im Sommer deutlich stärker. Wir werden also tagsüber Solarstrom Sommer ist das Problem im Moment am sichtbarsten und auch wirklich schon real vorhanden. Keiner wird den Strom gerne wegwerfen, sondern wir würden gerne am Abend auch noch was davon haben. Das gleiche Problem haben wir im Winter, wenn der Verbrauch niedrig ist, aber die Stromerzeugung aus Windkraft hoch ist oder eben auch aus Kraftwerken, die Strom erzeugen müssen, weil sie Fernwärme gleichzeitig auch erzeugen müssen, wie zum Beispiel die Braunkohlekraftwerke in der Nähe von Cottbus und in der Lausitz generell oder wie auch manche Kraftwerke in Hamburg oder München oder ähnliche, die im Moment eigentlich zur Stromerzeugung sind und nebenbei ein bisschen Fernwärme erzeugen, aber die das umgekehrte Problem dann in bestimmten Phasen haben. Sie müssen weiter Strom produzieren, also Gas verbrennen oder Hitze erzeugen, nur um Fernwärme zu erzeugen, weil man kann die Kraftwerke nicht auf 100% Fernwärme umstellen. Das geht nicht. Genauso wenig, ja doch, auf 100% Strom könnte man sie wahrscheinlich schon umstellen, aber dann wären sie halt nicht sonderlich effizient. Gut, zurück zu den Batterien. Bei den Batterien haben wir jetzt die Möglichkeit, das Netz zu entlasten. Diejenigen, die am meisten davon profitieren würden, nämlich die Verteilnetzbetreiber, dürfen dieses Ding aber nicht bauen. Und deswegen haben wir gerade wieder so ein Kämpfen zwischen verschiedenen Kräften. Die einen möchten die Batteriespeicher ins Netz bringen, die Verteilnetzbetreiber bremsen aber oft, weil, ganz einfach gesagt, die haben relativ wenig davon. So wie das aktuelle Stromnetz gerade gebaut ist, profitieren die nicht davon oder nicht wirklich davon, dass ein Batteriespeicher in ihrem Netz steht. Und deswegen generieren die oder genehmigen die relativ langsam. Deswegen werden diese Batteriespeicher einfach Anträge gestellt ohne Ende, weil für die Leute, die die bauen, die sagen einfach, hey, lass uns mal einfach 20 Stück für 20 so Riesenparks einen Antrag stellen. Am Ende bauen wir vielleicht ein oder vielleicht zwei davon. Das ist ganz, ganz schwierig, weil sinnvoller wäre eigentlich, wenn die Verteilnetzbetreiber die Batteriespeicher bauen würden, weil die könnten damit ihr Netz entlasten, die könnten die Nachfrage glätten, die könnten das Angebot glätten und sie könnten damit sogar Geld verdienen, wenn sie es schaffen, bei niedrigen Strompreisen tagsüber den Strom zu kaufen und den dann abends für mehr Geld abzugeben. Gut, das haben wir leider nicht. Die Frage ist jetzt, was könnte man dagegen machen? Man könnte jetzt natürlich sagen, es gibt so Vorschläge und irgendein Land, mir ist leider nicht mehr eingefallen, welches das war, die fordern, lass uns doch einfach unser Netz, das ja in Deutschland nur eins ist, also es gibt nur eine Strompreiszone, um den richtigen Begriff zu benutzen, und lass uns einfach an jedem Umspannungswerk eine Netzzone aufmachen. Und dann lass uns die Netzentgelte auch dynamisch aushandeln, so wie wir gerade den Strompreis dynamisch aushandeln. Würde sofort dazu führen, dass wenn die Netzgebühren besonders stark schwanken, also nicht nur der Strompreis schwankt im Tagesverlauf, sondern auch die Netzentgelte im Tageslauf schwanken würden, hätten die Batteriespeicher eine doppelte Möglichkeit, Geld zu verdienen. Das heißt, die würden genau da entstehen, wo das Netzentgelt stark schwankt, neben dem Strompreis. Allerdings, sowas einzuführen, Deutschland in 1000 oder 2000 Strompreiszonen zu zerlegen, ist markttechnisch und marktregulatorisch eigentlich genau das, was man machen sollte. Und dann würde sich das wirklich von alleine regeln. Da bin ich mir relativ sicher, also die Bundesnetzagentur wird dann auch wieder nicht alles richtig regeln. Aber wir haben es nicht geschafft, den Strompreisüberschuss von Norddeutschland so aufzulösen, dass wir sagen, es gibt eine Südzone, wo halt keine Windenergie da ist, sondern nur Photovoltaik und ein bisschen Wasserkraft und eine andere Zone, wo wir Photovoltaik haben und Windstrom haben und daraus zwei Strompreiszonen zu machen. Das wird seit 5 Jahren mindestens gefordert. Die CSU legt da immer ganz massiv Widerspruch gegen ein und möchte gerne auch den gleichen niedrigen Strompreis haben, den Norddeutschland bei viel Wind hat. Allerdings haben sie sich immer dagegen geweigert, die Netze auch entsprechend auszubauen. Aber zwei Strompreiszonen hat schon nicht geklappt. Wir niemals im Leben bekommen wir hunderte von Strompreiszonen. Forget it. Und wenn das geregelt ist, geregelt sein sollte, dann haben wir irgendwie im Jahr 2035 ganz viele Strompreiszonen mit ganz vielen unterschiedlichen Netzentgelten. Und dann würde sich das vielleicht regeln. Aber bis zu dem Zeitpunkt müssen wir die Hälfte der Energiewende gebaut haben und umgebaut haben. Und bis dahin haben wir kein vernünftiges regulatorisches Rahmenwerk, um das irgendwie zu leisten. Und ich halte es für komplett utopisch, dass wir irgendwas Besseres da bekommen. Ich glaube einfach, das funktioniert nicht. Ein Markt, der sich technologisch schnell weiterentwickelt und reguliert werden soll, das sind zwei Dinge, die nicht funktionieren. Weil dann ist die Regulatorik und die Bundesnetzagentur ist der Bremsklotz, der normalerweise der Staat ist in dem Markt. Und wenn der ganze Kram einfach staatlich wäre, könnte der Staat viel leichter und viel schneller durchregieren. Und solche Sachen wie, hey, wir bauen jetzt einfach an die Zonen, wo der größte Bedarf ist für Batteriespeicher, die Batteriespeicher hin, wäre, glaube ich, viel einfacher und wäre viel effizienter. Aber wir können es nicht, weil die Zerschlagung von Stromversorger und Fernnetzbetreiber und Verteilnetzbetreiber halt auf eine EU-Geschichte von vor ein paar Jahren zurückgeht. Ich habe nicht mehr nachgeschaut, wann das beschlossen wurde, aber das ist ja schon ein bisschen was her. Die Entscheidung auf der EU-Ebene müsste locker 10 Jahre her sein. Und man hat, glaube ich, einfach nicht berücksichtigt. Man war in so einem, lass uns das alles nur privatisieren und wir zerschlagen die alle. Und wenn wir viele kleine haben, dann gibt es irgendwie magisch Wettbewerb in so einer neoliberalen Verblendung, dass Markt immer irgendwie gut ist. Und man hat gar nicht daran gedacht, dass es kein Markt ist, sondern lokale Monopole, die man regulieren muss. Und man hat nicht daran gedacht, dass sich der komplette Markt komplett ändert durch die Energiewende und jetzt eben aktuell durch die Technologie Batteriespeicher. Ja, mein Aufruf, vielleicht wäre Staat vielleicht doch gar nicht so eine schlechte Idee, zumindest manchmal. Ne? Im Endeffekt ist die Diskussion ein bisschen ähnlich zu der Industriepolitik, weil wenn man da auf Markt setzt, passieren die Dinge halt auch nicht. Dann gibt es halt kein Intel, der investiert. Gut, die haben am Ende auch nicht investiert. Ne?
Aber wir sind halt in einer Phase, in der jetzt klar wird, dass viele Sachen halt nicht ohne Staat auskommen. Ne?
Ja, genau.
So. Und dann gibt es halt zwei Dinge. Das eine ist, wie ist der Markt überhaupt strukturiert? So wie in dem Fall ist es halt marktbedingt einfach so, dass es da den Staat braucht. So, und bei anderen Sachen ist es halt, dass durch äußere Einflüsse es halt den Staat braucht, um gewisse Dinge sicherzustellen und zu erhalten. Unsere Bundesregierung wehrt sich ja dagegen, gegen diese Erkenntnis. Und ja, ich bin so einerseits ein bisschen ratlos und andererseits auch ein bisschen frustriert, was dieses Thema betrifft. Weil für mich ist das sehr offensichtlich. Wir waren ja hier auch so mit die Ersten, die das so gesehen haben, dass das so kommen wird. Aber tja, man kann sich immer gegen alles wehren, wenn man es nicht sehen will. Was soll man dazu noch sagen, Ulrich?
Genau, es ist einfach deswegen auch ein bisschen, es ist, glaube ich, auch einfach schwierig zu ändern, weil diese Marktzerschlagungsidee, die ist halt auf EU-Ebene erzeugt. Ich glaube, man könnte das heute wieder ein bisschen anders machen, weil die EU ist sehr großzügig dabei bei so Strompreissubventionen. Das wird ja heute quasi durchgewunken. Und der französische Staat hat es auch geschafft, die ganzen Atomkraftwerke wieder zu verstaatlichen. Hat einfach gesagt, so, das muss sein, wir geben eine Strompreisgarantie. Dann hat die EDF gesagt, zu dem Preis können wir aber gar keinen Strom liefern. Dann hat der Staat gesagt, naja gut, einfach staatlichen wir euch halt. Das hat die EU auch akzeptiert, zumindest wüsste ich nicht, dass das noch umstritten ist.
Ja, es braucht aber politischen Willen und ich sehe den nicht. Also
genau,
es
den sehe ich sowieso grundsätzlich nicht.
Keinen politischen Willen für eine Entwicklung, die eine gewisse Realität antizipiert. So. Ja. Von daher, ja. Ist das immer alles schön zu wissen und gleichzeitig werden wir dann mit unserem Wissen Haare raufend dann vor den Geräten sitzen.
Ja, ich habe kein schönes Thema. Hätte ich doch eigentlich einen guten Pick raussuchen sollen. Ne? Positiv.
Mach doch mal irgendwas mit Süßigkeiten oder.
Zuckersteuer. Nein. Ist auch nicht Rosen. Gut, aber hier auch sehr.
Ja, oder sowas.
Genau, Bloomscrolling oder irgendwie so, ja.
Ah, ja. Ja, nee. Aber wir können ja mal in den Gesellschaftsteil übergehen. Ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht. Bei mir sieht es nicht so gut aus.
Auf beiden Themen nichts.
Ja,
weder ein
so
Pick noch ein Bier.
Bei mir auch aus. Genau so sieht es bei mir auch aus. Ich kann nur darauf verweisen, dass ich in den letzten 2 Wochen 5 Podcasts aufgenommen und also seit 10. quasi. Also fast 3 Wochen. Also aufgenommen und geschnitten. Nee, doch 2 Wochen, ja. Mhm. Habe. Die alle in den Premium-Feeds liegen. Deswegen ist bei mir das mit dem Lesen jetzt auch noch nicht so weit gediehen. Dazu die ganzen technischen Spirenzchen und den, also das Problem bei dem Podcast ist ja mal, du hast ja auch meistens ein Buch noch dazu, dass man dann so nebenher mal lesen muss, in Anführungszeichen. Nebenher. Ja, also ich bin blank. Ich habe bei Bier trinke ich aktuell immer nur Asahi. Obwohl ich habe letztens König Ludwig hier in Indonesien hergestellt und abgefüllt, getrunken. Auch nett.
Ah, das gibt's.
Mir ein bisschen zu süß.
Ja, ich weiß gar nicht, wie die deutsche Version ist. Ich hatte die letztens im Kühlschrank, weil mir die irgendjemand geschenkt hat. Das war.
Ich habe das jetzt nicht professionell verkostet, das sollte ich vielleicht dann nochmal tun.
Ja, ja.
Also mit etwas mehr Nachdenken bei der Sache.
Ja, wir machen hier auch immer so ein Rudel.
Vielleicht mache ich das morgen, dann habe ich in der nächsten Folge ein Bier. Weil König Ludwig habe ich definitiv noch nicht besprochen.
Ja. Aha, ja. Okay, das schmeckt da wahrscheinlich auch komplett anders als die Version hier in Deutschland.
Das ist eine gute Frage. Also ich meine, das ist ja die gleiche, ich glaube, das ist die gleiche Brauerei oder haben die eine Lizenz rausgegeben?
Na, könnte ich mir
gute
gut
Frage.
Vorstellen.
Die wird jedenfalls hier hergestellt, abgefüllt und hier verkauft.
Oh. Mhm. Naja, ich habe auch nicht viel Bier getrunken. Erstens ist Sommer, da trinke ich nicht so viel. Zweitens ist gerade WM und Rudel gucken, da gibt's Fassbier. Und dann habe ich meistens
sagen, wenn WM ist, wird doch gesoffen wie...
Ja, ja, aber da trinke ich das mehr. Bier. Das ist dann halt einfach Bier trinken. Ach so. Da steht dann irgendwo so ein Feldhins oder Bitburger. Das
also
ist unspannend.
Billig Bier und rein damit.
Ja, und dann, ja, ich trinke dann auch nicht so viel. Aber es reicht mir dann auch. Ich trinke ja regelmäßig Bier und bekennend, aber dann irgendwann ist auch gut. Dann muss auch nicht. Dann grillt man am nächsten Tag die Reste nochmal weg. Dann trinkt man nochmal ein Bier und dann ist auch okay, wenn ich 4 Tage kein Bier trinke. Und deswegen bin ich da im Moment blank.
Ist auch okay, wenn er mal 4 Tage kein Bier trinkt, seht ihr?
Genau. Also ich sehe, der durchschnittliche Konsum könnte durchaus ähnlich sein. Aber er knubbelt sich dann so an den Spieltagen.
Knubbelt sich. Ach ja, gut, dann würde ich sagen, in dem Sinne haben wir dann heute mal einen kurzen Gesellschaftsteil mit Biereskapaden von Ulrich, die wir jetzt vielleicht genauer wissen, als wir so wissen wollten.
Ich müsste mal schauen, wie war denn das Aventus? Hatte ich das mal gepickt eigentlich? Das trinke ich aber im Moment auch nicht, dieses Weizen-Doppelbock.
Kommt mir bekannt vor, das Aventus.
Von Schneider, ich glaube, das hatte ich schon mal ganz am Anfang in einer alten Folge.
Ich,
aber das kann
ich
im Moment auch
nicht
trinken, bei 30 Grad mit 8,8. Nein, das ist
oh,
so
nee,
viel.
Nee.
Kannst du dich an die Rädchen legen.
Nee, das ist nicht gut. Da braucht man was Leichtes bei der Hitze.
Genau.
Ja. Gut, dann in dem Sinne, vielen Dank fürs Hören. www.mikroökonomen.de. Da alles Weitere. Und dann wünsche ich euch noch eine schöne Zeit und bis demnächst mal wieder. Tschüss.
Ja, ciao.
Das war Mikroökonomen, der Podcast über Wirtschaft. Du willst unsere exklusiven Premium-Folgen schon vor allen anderen hören? Dann werde jetzt Mitglied und unterstütze uns mit deiner Spende auf mikroökonomen.de. Bis zum nächsten Mal.